Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Produktmanagement-Serie des Podcasts Listen and Grow. Ich bin Marc, ich bin Produktmanager bei HubSpot und habe heute das Vergnügen, mit Sebastian Dietzubel zu sprechen. Sebastian ist Ex-Director Product Management von Homeday und Ex-CPO von XOM Materials. Wir sprechen heute über das Thema Alignment im Produktmanagement und dabei geht es um die verschiedenen Stakeholder, mit denen wir uns als Produktmanager alignen müssen und auch vor allem um die Tools, die wir dafür nutzen. Spoiler Alert, ein Meeting ist nicht das einzige Alignment-Tool. Zum Ende geben wir noch einen Ausblick auf 2024 im Produktmanagement und reißen natürlich auch, surprise, surprise, das Thema, wie können PMs KI nutzen, kurz an. Wir haben uns ein bisschen Themeninspiration aus dem HubSpot White Paper Leitfaden zur Verbesserung der Unternehmenseffizienz in 2024 geholt. Das haben wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Schaut gerne mal kurz rein. Wie immer wollen wir in dieser Serie Einblicke in den Produktmanagement-Alltag geben. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit mehr Kreativität aus der Episode geht und vielleicht die ein oder andere Idee mal in eurem Produktmanagement-Alltag ausprobiert. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Hi Sebastian, wer bist du, was machst du?
Hallo Marc, schön hier zu sein, danke für die Einladung. Wer bin ich, ist eine sehr breite Frage. Ich fange mal mit dem Professionellen an, nicht, dass nur das mich definiert, aber das ist ja, glaube ich, das, worüber sich die Leute Gedanken machen und sich vielleicht interessieren bei mir. Bin seit 6 Jahren im Product Management, Product Leadership Bereich tätig, habe da die Erfahrung bei Homeday gesammelt, ein Hybridmakler, wie man so schön sagt, als Produktmanager, aber auch als Product Team Lead und Director Product, seit einem Jahr bei XOM Materials als CPO tätig und habe einen Hintergrund in der Strategieberatung. Das hat mich wahrscheinlich auch professionell etwas geprägt. So, das ist, glaube ich, bei mir beruflich, wo ich herkomme und was mich auch bewegt.
Sehr cool. Ja, spannend. Es gibt ja, ich finde immer total interessant zu sehen, wie divers Profile sind von Produktmanagern und Produktleadership. Das ist total interessant zu sehen. Bevor wir tiefer einsteigen in das Professionelle, mal eine ganz einfache Frage. Was hast du als letztes gekocht? Ich habe das Gefühl bei unseren Vorgesprächen, dass du auf jeden Fall gerne kochst.
Ich koche schon gerne. Ich bin jetzt nicht professionell oder betreibe das irgendwie bewusst, so, sondern ich koche einfach gerne. Zuletzt habe ich einen Wildgulasch gekocht. Der war letztendlich nur aufgewärmt, aber ich habe ihn natürlich gepimpt, ja, mit einigen Zutaten, etwas Rotwein und so weiter und so fort. Aber ja, ich baue auch tatsächlich ein paar Lebensmittel selbst an auf meinem Balkon, homegrown, mache da Chili, Chutneys und so weiter. Das ist ein kleines Hobby von mir. Ja, aber Kochen entspannt mich und ist eine gute Abwechslung zum manchmal stressigen Produktalltag.
Total. Und ist das für dich wahrscheinlich auch oft im Homeoffice? Machst du dann auch mittags und abends kochen? Das ist immer so eine Sache.
Eher einmal warm pro Tag, das reicht dann. Ansonsten verliert man sich so ein bisschen. Ich koche auch gerne vor, dass man mittags es schneller hat. Dann hat man schon zweimal warm, aber einmal richtig kochen.
Ansonsten andere Sachen, die du machst, die, wenn du nicht am Computer sitzt und coole Produkte baust?
Ja, körperliche Fitness gleicht mich aus. Ja, ich mache recht viel, so von Laufen über Calisthenics. Ja. Einige Sachen. Ich gehe einfach sehr gerne aus mit Freunden. Mich reizen so die einfachen Sachen im Leben. Also im Sommer grill ich gerne mit Freunden, gehe gerne in Bars. Für mich muss kein kompliziertes Hobby sein, was ich irgendwie habe. Die einfachen Sachen machen mich glücklich.
Total. Machst du dann auch irgendwelche Teamsports oder ist das eher so dein eigenes Ding, wo du deine eigene Zeit?
Auch wenn sie es anbietet und Leute was organisieren, spiele ich gerne mit einer Rolle Volleyball oder ähnliches. Ist aber nicht so, dass ich da in einem Verein oder so bin.
Ja, cool. Ja, finde ich auch mal, die Mischung macht's. Also bei mir persönlich ist es immer so, ich brauche meine Ruhe in der Gym und meinen eigenen Sport. Aber dann, ja, Beachvolleyball zum Beispiel im Sommer in Berlin, ach, das Nonplusultra, finde ich.
Was auch Spaß macht, auch wenn es jetzt keine Teamsportart ist, aber gemeinsam an einem Firmenlauf oder ähnliches teilnehmen, ja, macht mir auch Freude. Das hat ein bisschen ein kompetitives Element, aber auch ein gemeinschaftliches Element und finde ich sehr gut.
Bist du schon mal irgendwie einen Halbmarathon oder so gelaufen? Oder?
Sogar einen Marathon.
Wow, cool.
Ja, wo war das? Das ist tatsächlich über 10 Jahre her, okay. Das war damals in Leipzig.
Okay, ja. Nice. Aber einmal und nie wieder.
Einmal und nie wieder. Hängt aber vor allen Dingen damit zusammen, dass ich vor... Wie lange ist denn das her? 4 Jahren, einen Kreuzbandriss auch hatte und jetzt eher auf die kürzeren Sachen gehe. Seitdem habe ich auch keinen Halbmarathon oder ähnliches mehr gemacht. Ja, ja. Da bin ich etwas vorsichtiger geworden.
Ja, total. Ja, ich habe auch leider Knieprobleme, aber Laufen ist nicht das Beste. Fahrradfahren ist deutlich besser. Ich glaube, wenn ich irgendwie irgendwas in der Richtung mal machen würde, wäre es so ein Veloton. Wirkt auch sehr lang, ich glaube, es sind 120 Kilometer oder so. Aber das Coole ist halt, es gibt auch einen in Berlin und die sperren halt alle perfekten asphaltierten Straßen ab. Und dann mal so mit Vollgas durch Berlin zu fahren, ohne irgendwie auf Ampeln und alles mögliche Autos achten zu müssen.
Mit Rennrad macht das bestimmt Spaß. Ja. Ich habe da eher so ein älteres gebrauchtes Fahrrad, da würde das wahrscheinlich nicht so gehen. Aber Triathlon ist noch was ich mir mal vorgenommen habe. Gerade in der Jugend und Kindheit war ich so halb professioneller Schwimmer sogar. Von daher habe ich da, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen. Aber noch nicht wirklich mich dran gesetzt.
Okay, da hat man noch ein Ziel vor sich. Cool, dann lass uns nochmal zurückgehen zum Thema Produktmanagement und PMing, nenne ich es immer. Genau, also wie bist du ursprünglich zum Produktmanagement gekommen? Du hast gesagt, du warst auch mal Berater vorher und bist dann sozusagen in die Produktmanagement-Industrie, in das Feld gekommen. Was hat dich zu dem Schritt bewogen?
Vorher war ich, wie du gesagt hast, in der Strategieberatung bei McKinsey tätig. Mir haben viele Sachen Spaß gemacht. Was mir nicht Spaß gemacht hat, war das Thema PowerPoint-Folien bauen. Das ist immer noch ein Element im aktuellen Job, wird es auch immer bleiben, aber sozusagen der Fokus ist der andere, nämlich das Produkt voranzubringen und den Produkt-Impact zu schaffen. Wie bin ich rausgekommen? Wie bin ich ins Produktmanagement rein? Letztlich bin ich über einen Partner gegangen bei McKinsey, der sehr gut vernetzt ist in der ganzen Startup-Welt. Der hat mich wiederum mit Project A in Verbindung gebracht. Dort habe ich mit einem Managing Director gesprochen, war auch ein sehr gutes Mentoring-Gespräch. Wir sind ziemlich schnell darauf gekommen, dass es sich anbieten würde, weg von dem generalistischen Strategieberater hin zu irgendwo einen fachlichen Fokus aufbauen. Und die Produktmanagement-Rolle, die kannte ich aus den Beratungsprojekten. Die fand ich interessant, weil sie eine Schnittstellenfunktion ist. Und deswegen habe ich das dann mal ausprobieren wollen. Und wir haben auch ein Venture im Project A-Umfeld gefunden. Das war dann Homeday, die gerade gesucht haben. Und dort hat der Quereinstieg dann funktioniert.
Total cool. Würdest du sagen, dass dieser Schritt von Beratung zu Produktmanagement heute ähnlich funktioniert? Gibt es irgendwelche Tipps, die du BeraterInnen geben könntest, wie sie sich darauf vorbereiten können oder vielleicht diesen Exit wagen können?
Ich glaube, das funktioniert noch auf jeden Fall. Es wird auch die nächsten Jahre noch funktionieren. Ich glaube auch, dass Ex-Berater sehr gute Voraussetzungen haben, Produktmanager zu werden, weil sie das ganze Thema Problem-Solving, strukturiertes Kommunizieren, so professionelle Grundwerte und Arbeitsethik irgendwie drin haben. Und das funktioniert. Was ich empfehlen würde, ist tatsächlich erst mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit der Rolle auseinanderzusetzen, ist es das, was ich wirklich möchte. Wir hatten auch im Vorfeld über Buchempfehlungen etc. gesprochen. Ja. Ich glaube, immer noch ist Inspired von Marty Kagan wahrscheinlich irgendwie die Bibel, die man sich mal heranziehen kann. Man kann auch weitere irgendwie Blogs im Internet sich belesen. Das würde ich auf jeden Fall machen, weil man sonst auch, glaube ich, in Interviews nicht besteht. Ansonsten sich halt über das eigene Netzwerk, glaube ich, Zugang zu den ersten Stelleninterviews verschaffen, hilft, glaube ich, mehr, als sich kalt zu bewerben. Das kann bei Juniorstellen aber auch klappen. Ja. Man muss sich, glaube ich, dann bewusst sein, wenn man aus der Strategieberatung oder anderen Beratungspositionen kommt und dann in eine Juniorposition geht, hat man erstmal einen gewissen Abstrich, den man im Gehalt machen muss. Ja. Das muss man dann wollen. Ich hatte, glaube ich, damals das Glück, dass zu der Zeit einfach der Pool an Produktmanagern und die Expertise im Markt noch nicht so groß war. Das heißt, man konnte sich sozusagen einarbeiten und war dann sehr schnell auf dem Wissensstand oder über dem Wissensstand sogar, was im Markt vorhanden ist. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert.
Ja, auf jeden Fall. Wie siehst du es heutzutage mit der technischen Affinität? Glaubst du, dass man irgendeine Art von Vorkenntnisse mitbringen muss für den Schritt und gerade auch in Bezug auf BeraterInnen, die vielleicht mehr PowerPoint und Strategie und High-Level-Diskussionen und Projekte haben?
Also wenn man nur Strategie und High-Level machen möchte und das gewöhnt ist, dann würde ich in Frage stellen, ob so Produktmanager wirklich ein guter Schritt ist, weil man braucht schon ein bisschen Liebe zum Detail. Aber technische Voraussetzungen braucht man nicht unbedingt, sie helfen aber. Also sie helfen sehr schnell, sich in Gesprächen mit Entwicklern, in den Plannings besser zurechtzufinden, auch mal im Team ein bisschen eine Challenger-Rolle einzunehmen, durchaus. Sie sind so ein bisschen so das Schmiermittel. Es ist keine Grundvoraussetzung und im ersten Jahr, sage ich mal, des Produktmanager-Daseins lernt man da sehr viel on the job.
Absolut, ja. Nee, würde ich auch so unterschreiben, habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Also bei uns ist es so, wir brauchen auch, um neue Produktmanager einzustellen, auch nicht unbedingt diese technische Vorerfahrung. Was du angesprochen hast, was bei uns immer eine Frage im Interview ist auch, wie hast du schon mit EntwicklerInnen zusammengearbeitet? Und da musst du ja nicht unbedingt wahnsinnig technisch versiert für sein, aber das ist, glaube ich, der Kernpunkt, dass du da die Sprache sprechen kannst, die richtigen Fragen stellen kannst Und ich glaube, also für mich ist immer das Kern, die Kernherausforderung, aber auch der Kernskill, einfach auch mal ganz ehrlich zu sagen, dass man nicht versteht, worum es gerade geht. Und da zusammen dann zu etwas zu bekommen, wo beide verstehen, worum es gerade geht und wovon man redet.
Auf jeden Fall. Und worauf ich dann bei Interviews immer achte und geachtet habe, ist auch gerade mit dem Halbwissen, was man vielleicht im technischen Bereich hat, nicht dann sozusagen das als die Wahrheit verkaufen wollen, sondern eben entsprechend, wissen wir alle, sozusagen die Entwickler auch in ihrer Expertise lässt und sie die Entscheidung treffen lässt, wie bauen wir es jetzt genau. Und aber dann doch so eine gewisse Neugier an den Tag bringen, wie funktioniert es dann wirklich, ne? Und das hilft dann manchmal nochmal zu challengen, aber ansonsten ist natürlich die Implementierung und wie es dann gebaut wird, Sache der Engineers.
Gibt es sonst noch irgendwelche großen Veränderungen, die du siehst im Produktmanagement in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Was sind so die größten?
Also Jahrzehnte auf jeden Fall, aber so lange bin ich ja selbst noch gar nicht dabei. In den letzten Jahren, ich glaube, was ich gesagt habe, die Expertise im Markt wird von der Quantität mehr, aber von der Qualität auch. Und ich glaube auch, der Anspruch der Produktmanager selbst ist gestiegen an den Job und damit auch die Ansprüche an, wie eine Firma die Rolle ausgestaltet. Ja. Also viele Produktmanager sagen, sie wollen in einem professionellen Produktmanagement-Umfeld, in einer Produktorganisation arbeiten, wo sie auch empowered sind, wo sie selbst sozusagen sich über die Roadmap und Strategie Gedanken machen können und nicht Feature Factory sind. Das ist einfach von der Grundeinstellung, hat sie das nochmal geändert, was auch zum Guten ist. Ich glaube auch allgemein im Leadership wird darauf mehr Wert gelegt. Wobei ich glaube, in den letzten 1-2 Jahren gibt es so eine leichte Tendenz zurück zu ein bisschen mehr Execution und weniger, sag ich mal, radikales Empowerment und Discovery-Focus. Ich glaube, das macht auch Sinn jetzt in der aktuellen Lage, dass mehr auf Effizienz und Produktivität geachtet wird. Ja, und dann gibt es natürlich im Produktmanagement jetzt ganz neu das Thema KI, was kommt. Können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal beleuchten. Das ist ein Trend, den man nicht verpassen sollte, um dann einfach nicht abgehängt zu werden.
Absolut. Cool, darauf aufbauend, gibt es ein spezielles Learning, was du, also dein größtes Learning aus den letzten Jahren für dich als Leader im Produktmanagement vielleicht auch insbesondere den?
Ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Learnings, die ich mitgenommen habe. Ich würde das nicht sagen, dass eine große gibt es. Was ich bei mir persönlich gesehen habe, ist, muss ich nochmal sagen, bei Homeday bin ich ja in die Leadership-Rolle sehr schnell reingekommen, weil Homeday stark gewachsen ist. Hatte also 1,5 Jahre, maximal 2 Jahre Produktmanagement-Erfahrung, bevor ich die Teamleiter-Position angenommen habe. Das heißt, relativ wenig Hands-on-Erfahrung, wenn man das so möchte. Und auch Leadership habe ich viel Learning by Doing gelernt. Man hat natürlich viel gelesen, sich mit Peers ausgetauscht. Aber manchmal muss man auch ganz einfach die gewisse Führungsprinzipien, muss man einfach vertrauen, egal was gerade an Strömung irgendwie gerade im Markt da ist oder was auch andere einem vielleicht sagen wollen. Mhm. Also das sind Sachen wie klare Ownership schaffen. Ja, klare Ownership für Themengebiete haben, die Ownership nicht verwaschen über, ja, wer überall mitdiskutiert und mitentscheidet. Klarheit in der Planung. Man kann natürlich sagen, Continuous Planning ist irgendwie auch was gerne gemacht wird und probiert wird. Wir hatten mehrere Ansätze, wie wir so Quartalsplanung oder ich sag mal Midterm Planning gemacht haben. Letztlich sind wir immer wieder auf die gleichen Prinzipien zurückgekommen. Ja, du brauchst irgendwie Klarheit im Warum, aber auch im Was. Du brauchst einen gewissen Zeithorizont, auf den du dich dann irgendwie committest. Ja. Nicht zu stark, nicht zu schwach, sondern irgendwo dazwischen. Eine gewisse Agilität muss bewahrt werden, aber auch Agilität darf nicht als Gegenargument für Planung benutzt werden. Ja. Und ja, das sind so die paar Muster, die ich gesehen habe. Aber ja, als Trends, als große Trends ist, glaube ich, Empowerment, ein großes Focus auf Impact, ein großes Ding. Die Remote Collaboration hat nochmal einen großen Fokus auf Dokumentation und Ähnliches gelegt, auf schriftliches Kommunizieren, was ich auch sehr wichtig finde.
Ja, das ist total interessant. Ja, sehe ich sehr viele Parallelen. Also da auch gerade zum Thema Dokumentation haben wir im Vorhinein auch ein bisschen drüber geredet, was für eine Art von Dokumentation für welche Zielgruppe besonders wichtig ist. Vielleicht ja ein bisschen Trend auch, aber auch ein bisschen Learning finde ich auch immer wieder zu sagen, okay, man würde gerne one fits all eine Art von Dokument schaffen, das alle nutzen können, aber manche muss man sich schon ein bisschen anpassen auf das, was die Zielgruppe gerade braucht oder sehen möchte. Genau, also das Hauptthema, was wir heute haben, ist das Thema Alignment zwischen Teams. Warum sprechen wir über das Ganze überhaupt? Was also für mich persönlich wahnsinnig wichtig ist, dass Produktmanagement nie in einem Vakuum funktioniert. Es ist alles immer total interconnected. Wir brauchen wahnsinnig viel Alignment, wenn wir irgendwas launchen wollen. Wir können das nicht alleine machen. Von der Entwicklung zur Entscheidung, zur Vermarktung können wir nichts als Produktmanager alleine machen. Es ist ein Blessing in Disguise so ein bisschen, aber auch eine Sache, die man auf jeden Fall wissen muss. Und ich glaube, was auch da total spannend ist, ist diese Mischung aus proaktiven und reaktiven Alignment, was ich im Produktmanagement immer total interessant finde, weil im Endeffekt hat man so vieles Stakeholder, dass man gar nicht mit jeder Person ein Weekly, Monthly, was auch immer haben kann. Aber gleichzeitig möchte man auch niemanden ja außer Acht lassen. Das finde ich eine ganz interessante Balance. Was ist so für dich das Wichtigste zum Thema Alignment? Was kommt da, was ist da top of mind für dich?
Ja gut, Alignment steht irgendwie im Mittelpunkt aller Sachen. Wie vorhin gesagt, Produktmanagement ist irgendwie auch eine Schnittstellenfunktion und ist ja, Alignment würde ich jetzt nicht als Last, ne, sehen. Du hast es bestimmt nicht so gemeint, aber es hat so rausgeklungen, wir müssen irgendwas mit allen alignen. Vielleicht kann man es ja auch mal so frame, wir wollen uns mit allen alignen, weil letztlich brauchen wir ja alle Parteien, um erfolgreich ein Produkt zu launchen. Ja, also internes Alignment mit Entwicklung und Design wollen wir machen, weil nur das die beste Lösung irgendwie schafft. Wir wollen uns frühzeitig mit Stakeholdern alignen, um einerseits das richtige Produkt auch mit den richtigen Insights zu entwickeln. Und wenn wir um Thema Launch und ähnliches reden, brauchen wir auch die Energie aus den anderen Abteilungen, ob es jetzt Sales oder Marketing ist, um einen ordentlichen Go-to-Market-Plan irgendwie zu machen. Und von daher sozusagen die verschiedenen Kräfte, die es dann in einem Unternehmen gibt, irgendwie zu bündeln und in eine Richtung zu packen, schafft uns irgendwie den Impact, ne? Und deswegen, glaube ich, sollte man dann eine positive Grundstimmung zum Thema Alignment haben. Aber es ist natürlich was operativ sehr belastend sein kann, ne? Also die tägliche, wöchentliche Kommunikation, Meeting-Flut ist natürlich was definitiv Teil des PM-Daseins ist, aber auch als belastend wahrgenommen wird.
Absolut, ja, das finde ich auch. Also ich finde, je mehr, desto besser im Sinne von, je mehr Möglichkeiten es gibt des Alignments, da haben wir schon drüber geredet, es gibt Meetings, es gibt Dokumente etc. Aber ich finde, da entsteht oft auch irgendwie Reibung, wenn man entweder Meetings hat, wo nicht immer alle sicher sind, was der Zweck des Meetings ist und gleichzeitig auch andersrum, wenn man nicht bestimmte Stakeholder im Kopf gehabt hat, die da irgendwie Teil davon sind. Und deswegen finde ich dieses Asynchrone mit Dokumenten ganz interessant. Was mich jetzt im ganz Spezifischen auch nochmal im Thema Alignment und Kommunikation interessiert, ist so das Thema Slack-Updates. Ich finde, das ist so eine Sache, die ich bei einigen Kollegen auch viele sehe, die ein wöchentliches oder ein, ja doch eigentlich wöchentlich, zweiwöchentlich vielleicht alle zwei Wochen ein Update schicken per Slack, kurz was ist geschehen. Und das finde ich total interessant. Also ich persönlich denke dann immer so, okay, cool, mega gut, dass du es machst, aber es wird auch ein Aufwand sein und Zeit, das alles zusammenzusuchen, um sozusagen dieses High-Level zu bekommen. Und gleichzeitig sehe ich A, wahnsinnig viel Engagement auf diesen Posts, also Leute kommentieren, stellen Fragen etc. Und B, es wird dann auch wieder immer referenced, wenn man irgendwie in einem anderen Gespräch ist, sagt, ah ja, hier habe ich das Update gelesen von der Person. Hast du da irgendwelche starken Meinungen zu oder auch irgendwie, was sind so deine grundsätzlichen Einschätzungen zu so, ja, wöchentlichen, zusätzlichen Asynchronen, aber so Updates auf Plattformen wie Slack?
Prinzipiell bin ich ein Fan von asynchroner Kommunikation und Sachen zu verschriftlichen und glaube auch, dass Meetings wirklich dann gemacht werden sollten, wenn sie notwendig sind. Das ist insbesondere dann so, wenn man kreative Energie braucht, wenn man, sag ich mal, unreflektierte, undiskutierte Themen hat, die man eben wirklich diskutieren möchte, mehrere Perspektiven zusammenbringen möchte und sozusagen zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen möchte. Ich glaube, da ist immer noch das Meeting effizienter als in schriftliche Dokumentation. Das muss natürlich im Nachhinein trotzdem schriftlich zusammengefasst werden und der Outcome irgendwie dokumentiert werden. Aber ich glaube, das führt in diesen Situationen zu mehr Effizienz. Ja. Slack-Updates helfen. Ja, also ich glaube, Status-Updates können schriftlich erfolgen. Und wenn jemand nicht einverstanden ist, kann man immer noch die Hand heben und ein Meeting irgendwie anfordern.
Absolut, ja, das finde ich auch gut, ja. Cool. Was ich auch immer sehr faszinierend finde, ist, wie lange es braucht, morgens so ein bisschen durch seinen Slack zu wühlen. Die Hälfte, mindestens, wenn nicht sogar ein größerer Teil unseres Produktteams, sitzt in den Staaten. Das heißt, wenn man bis 5, 6 Uhr nachmittags arbeitet, kommt die Hälfte des Tages noch. Also ich brauchte auf jeden Fall eine Stunde auf jeden Fall, um mal kurz zu gucken, was ist das Update, wo muss ich reagieren, etc. pp. Diese Flut ist auch immer, finde ich, sehr herausfordernd.
Ist aber auch spannend und ein Vorteil, wenn die Nachrichten nachts kommen und man dann sozusagen einmal durchlesen kann. Ich glaube, auch da hat Slack ein neues Feature Richtung AI, dass sozusagen Summaries von Threads irgendwo von Channels sogar auch gegeben werden können. Was ich aber sagen möchte, es kann auch ein großer Nachteil sein, wenn die Nachrichten Stück für Stück über den Tag verteilt kommen. Da lässt man sich natürlich sehr schnell auch mal ablenken und das macht es wiederum ineffizient. Ich glaube, da muss man sich Produktmanager mal stark disziplinieren und sagen, okay, während Meetings erstmal sowieso nicht, Ja, und dann sozusagen zwischen den Meetings vielleicht kleinere Blocker setzen, wo man auch nur Slack abarbeitet. Ja, leider kann man sich auch nicht einfach einen ganzen Tag oder selbst ein halber Tag wird manchmal schwierig rausnehmen, um gar nicht auf Slack zu gucken. Aber manche Sachen sind eben doch dringend.
Nee, finde ich auch faszinierend, immer diese Balance zu finden. Ich habe teilweise mal gearbeitet mit wirklich so Meeting-Blockern, wo ich dann sage, do not book, und wo ich dann nur das gemacht habe an verschiedenen Zeitpunkten des Tages. Ja, also ich finde, das ist die Balance zwischen, jeder kann antworten, wann er will, das ist klasse, aber dann wiederum werden auch Slack-Threads auch irgendwann, sterben sie so ein bisschen aus oder werden sie langsamer, wenn ich jetzt 10 Stunden später antworte.
Ja, aber die Beruhigung kann auch manchmal gut sein. Das stimmt. Manchmal sozusagen nicht dieses Rad ins Rollen zu sehr bringen, dass es sich aufschwingt, sondern dann mit einem geordneten Statement sozusagen die Wogen wieder glätten, ist, glaube ich, eine gute Sache. Und ja, hast du recht, es muss jedes Team und jede Firma von der Kultur her eine Balance finden. Ja. Ich glaube, es muss eine Akzeptanz und Toleranz da sein, dass man nicht immer sofort antwortet. Gewisse Rollen müssen natürlich häufiger reingucken als andere.
Absolut, ja. Was ich da auch im Zusammenhang mit Slack, weil da poste ich das, ganz immer spannend finde, ist das Thema so kleine Bildschirmaufnahmen, Videos. Loom ist so ein Tool, was ich da sehr, sehr viel nutze. Das Coole daran ist, dass man auf der einen Seite irgendwas zeigen kann, sei es irgendwie Slides, sei es irgendwelche UI-Elemente oder auch einfach was beschreiben kann in irgendeinem Lucidchart-Board, wo es komplexe Zusammenhänge gibt, dass man da einmal kurz durchführt. Da finde ich Loom auch immer spannend, unter der Prämisse, dass man kein 25-minütiges Loom macht, weil dann kann es wirklich ein Video sein, oder?
Ja, das stimmt. Ich habe da eine geteilte Meinung zu. Ich glaube, es gibt gute Use Cases dafür, gerade in Vorbereitung auf ein Meeting, was eben, wo die Intro und die Vorbereitung und die Materialien nicht immer selbst erklären sind, dann irgendwie für die Teilnehmer ein kleines Briefing zu schicken, ja, kann, glaube ich, gut sein. Und es erfordert eine ganze Menge Disziplin eben in der mündlichen Kommunikation, die man dann ja vollzieht, nicht zu ausschweifen zu werden und trotzdem strukturiert zu bleiben. Weil was sonst der Fall ist, ist, dass du eben deine unstrukturierten Gedanken sozusagen dem Gegenüber aufbürdest, der muss sich durchgucken, teilweise auch in recht langen Videos und dann eben sich selbst das Wichtigste rausfischen. Deswegen bin ich persönlich immer noch ein Fan von sich Gedanken machen, sich selbst strukturieren und dann eine knackige Nachricht schreiben, statt die Loom-Aufnahme zu machen. Aber ich sehe durchaus auch, dass es in einigen Fällen sinnvoll ist.
Ja, spannend. Ja, ich glaube, das ist total interessant. Das ist, wenn man jetzt 10 Jahre in der Vergangenheit schaut, gibt es ja mittlerweile so ein Spektrum von, sagen wir mal, Kommunikations-Alignment-Möglichkeiten und auch Tools, aber jedes hat irgendwie so seinen Use Case. Ich bin auch derjenige, der dann die Loom-Videos von anderen gerne auf zweifacher Geschwindigkeit sich anhört, was immer ganz praktisch ist, was denn den verrückten Effekt hat, wenn man dann in einem normalen Meeting ist, wo es eher so um Präsentationen gibt und Updates, man manchmal den doppelten Speed-Knopf sucht und sagt, jetzt ist man live, jetzt kann man das nicht mehr
machen. Hängt vom Stakeholder ab, ja.
Genau, ja, absolut. Du hast auch in der Vorbesprechung ganz spannend dieses Thema des One-Pagers als Alignment- und Kommunikationsmittel reingebracht. Was ist da für dich besonders wichtig?
Ja, wir hatten ja vorhin so das Thema Alignment, dass es viel werden kann im Operativen. Und ich glaube, ein Mittel, um da ein bisschen Frontloading zu betreiben, was das Thema Alignment angeht, ist der One-Pager, wo man sich letztlich initiativenbasiert anguckt und niederschreibt, warum machen wir das, wie passt das zur Strategie, how to measure success, auch teilweise das how und was irgendwie verlinken, Click-Dummies etc., was man eben an Materialien hat, wenn man einen Release-Plan erarbeitet hat, auch den Meilensteine reinzuschreiben. Letztlich hat das Elemente von einem guten Projektmanagement, aber ich finde, das ist eine sehr gute Source of Truth und statt mit allen Stakeholdern über das Gleiche zu reden, schicke ich dann ganz gerne oder beratschlage die PMs in meinen Teams, dann eher die Links zu den One-Pagern zu schicken und dann die One-Pager aktuell zu halten.
Sehr gut, ja. Gibt es irgendwelche Vorlagen, die du nutzt oft oder typische Titel, die du da immer reinbringst in solche One-Pager?
Es gibt verschiedene Namen, es wird überall anders genannt. Ich glaube sogar One-Pager ist ein relativ verbreiteter Begriff. Im Projektmanagement würde man vielleicht Projektcharter irgendwie sagen. Ich glaube, bei Homeday haben wir auch mal unseren Medium-Blog damals, mein Kollege Jan hat dort das Ganze mal unter dem Thema Problem-Opportunity-Statement, glaube ich, sogar veröffentlicht. Das kann man sich mal durchlesen. Letztlich ist es aber das, was ein gutes Produktmanagement ausmacht. Also, warum machen wir das? Ja. Was ist irgendwie der Business-Kontext und wie passt das zur aktuellen Strategie? How to measure success? Auf welche High-Level-Business-KPIs zahlt es ein? Aber auch, was sind so die Leading Indicators? Was sind wirklich die Produktmetriken wie Adoption, Klicks und so weiter und so fort im Produkt, an dem man den Erfolg misst. Was genau bauen wir, wenn Artefakte da sind, wie Click-Dummies, die entsprechend zu verlinken. Und dann irgendwie, wenn man soweit ist, auch einen Meilenstein planen. Also was releasen wir wann, macht natürlich nur bei größeren Themen Sinn. Bei kleineren würde ich es bei der Story belassen im Backlog. Aber bei größeren Themen, wenn man auch so eine Klammer bildet über verschiedene Features, dann so einen One-Pager zu erstellen, schafft Alignment.
Ja, absolut. Finde ich hier total interessant, auch dass so One-Pager als Name eine Seite, finde ich total schwierig, das alles darunter zu bringen, obwohl ich verstehe, dass der Zweck ist, es auf einer Seite zu haben. Was ich da total, ist vielleicht so ein bisschen sneaky, aber was ich total spannend, ist relativ neue, glaube ich, Google Docs-Feature, wo man Überschriften verstecken kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber früher war es ja so, dass du in allen Tools verschiedene Seiten hast und irgendwas der Seitenumbruch. Mittlerweile kannst du bei Google Docs als ein Fließdokument machen und in der Funktion kannst du Überschriften verstecken. Das heißt, im Endeffekt, du kannst deinen One-Pager eigentlich anfangen, ne, am Anfang des Dokumentes und so eine Art Appendix machen, der endlos ist, weil ich finde da auch immer, was gut zusätzlichen Kontext gibt für gewisse Rollen, sind so Customer Quotes. Die mag ich super gern da immer einbauen. Aber genau, die sprengen dann meistens den Rahmen, weil wenn du da irgendwie 10 Quotes hast, die 2-3 Zeilen lang sind, dann hast du eigentlich schon deine Seite voll.
Genau, da kann man mit Anhängen arbeiten, ja. Andere Materialien verlinken, ja. Die man eben nur kurz referenziert und die Kernaussage reinbringt. Ja, also One-Pager ist, hast schon recht, es kommt daher, dass man es auf eine Seite bringen möchte. Ich habe es in den Produktteams, die ich geführt habe, jetzt nie wortwörtlich genommen. Die waren durchaus länger und manchmal, gerade wenn man auf den Kontext angeht, warum bauen wir das, sind dann doch ein paar mehr Worte notwendig.
Da hast du auch angedeutet, so ein Tool oder so eine Art von Dokument, der Prosa hast du es genannt. Ich glaube, wir nennen es bei uns so dieses Newspaper-Artikel so ein bisschen, dass man schaut, wie sieht das Produkt aus. Wie würde das Produkt in 2 Jahren aussehen?
Ja, entweder wenn man ein neues Produkt baut, ein neues Feature baut, ja. So eine Art Fake-Press-Artikel, ne? Wie wird das Ganze dann von der Presse wahrgenommen und reviewed? Was man machen kann, es würde ich nicht als Must-Have bezeichnen, aber uns hat es, glaube ich, in der frühen Phase von Homeday gut genützt, so ein Dokument zu haben, wie sieht die gesamte Kundenjourney in 2-3 Jahren aus? Ja. Welche digitalen Touchpoints hat der Kunde? Wie funktionieren die? Hat so ein bisschen die Gefahr, dass es in Richtung, wir bauen diese und diese Features und genau das muss die Roadmap sein, wahrgenommen wird. Muss man halt klarstellen im Disclaimer, dass es nicht so ist, dass es sozusagen Denkansätze sind und in die Richtung geht's und eher um die Probleme dahinter geht. Aber es schafft irgendwie ein sehr starkes gemeinschaftliches Bild, wo geht's hin? Und das ist schon mächtig.
Total, absolut. Ja, faszinierend. Was ich auch da in dem Zusammenhang total interessant finde, ist, nochmal darüber nachzudenken, wie das Alignment und auch die Tools zum Alignment sich unterscheiden zwischen grundsätzlich 2 Gruppen von Stakeholdern. Einmal ist es dein direktes Team und dann eigentlich alles externe. Da gibt es auch noch Unterkategorisieren, also extern im Sinne von extern zu deinem Team. Aber ich finde, da habe ich viel drüber nachgedacht, auch als in Vorbereitung, dieses Alignment deiner Triade oder deines Quads. Weil dort gibt es natürlich auch Dokumente etc., aber da hast du ja diese Regelmäßigkeit und da solltest du wahrscheinlich auch diese Regelmäßigkeit von Meetings irgendwie priorisieren. Ne? Also da bin ich persönlich immer sehr von überzeugt, dass ich auch sage, hey, ich möchte eher diese Triad-Meetings priorisieren im Vergleich dazu, dass ich irgendwie wahnsinnig viele regelmäßige Austausche und Meetings habe mit Nicht-Team-Stakeholdern.
Ich glaube auch, da passiert einfach die Geschwindigkeit des Höher im Team, weil man sowohl die Discovery ja gemeinschaftlich vorantreibt, als auch die Delivery. Und deswegen, weil mehr passiert, ist auch mehr Alignment notwendig. Das ist, glaube ich, normal. Und genauso muss man ja auch aufpassen, dass man sozusagen die Geschwindigkeit, wie Input an das Team herangetragen wird, nicht größer ist, als irgendwie, was man im Team umsetzen und verarbeiten kann. Und die Stakeholder-Meetings sind ja ein bisschen immer so ein Input-Kanal, auch Output, aber auch ein starker Input-Kanal. Von daher, klar, ist das in vielen Fällen ausreichend, also einmal wöchentlich, alle 2 Wochen, hängt aber natürlich extrem stark vom Stakeholder ab und von welcher Abteilung ist hier betroffen.
Ich finde auch, was mich jetzt gerade in diesem Gespräch daran erinnert, ist das Thema Kreativität irgendwie. Ich finde, je kreativer und inspirativer ein Austausch sein muss, wie zum Beispiel mit deiner Triade, desto mehr finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man sich mal zusammensetzt. Auch, dass man eine offene Konversation hat über Themen, die vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig strukturiert sein muss. Im Vergleich dazu hat man vielleicht Sachen, wo man nur in Anführungszeichen Menschen updaten muss, wo es wirklich einfach um Informationsweitergabe geht irgendwie.
Und diese Informationsweitergabe hatten wir ja vorhin schon, kann häufig auch schriftlich erfolgen. Ja. In gewissen Touchpoints kann natürlich das auch mal als Meeting kurz und knackig auch Sinn machen, ja. Um einfach sozusagen die fokussierte Aufmerksamkeit von allen zu haben. Aber ansonsten hast du schon recht. Immer wo Kreativität gefordert ist, wo Debattieren und Diskutieren gefordert ist, wo man gemeinsam neues Ergebnis erarbeitet, das ist auf jeden Fall in einem Meeting besser. Und tatsächlich finde ich auch vor Ort teilweise besser als irgendwie remote. Auch wenn mit Miro und so weiter die Möglichkeiten sich schon auch gewaltig verbessert haben.
Ja, das finde ich auch immer noch ein spannendes Thema, dieses Thema Alignment remote und nicht remote. Ich glaube, HubSpot, ich habe nicht die genaue Zahl, aber ein Großteil der Firma ist remote, auch als Produktorganisation. Und da muss man irgendwie Möglichkeiten finden. Aber der ultimative Remote-Schritt finde ich immer das Metaverse. Aber ich habe eigentlich noch nie ein wirklich produktives Meeting dort abgehalten. Deswegen, da finde ich es auch total spannend, was so die Gap ist im Markt. So, ist da nicht, also da gibt es so viel Potenzial für und so viel Notwendigkeit, weil es wird so sein, meines Erachtens, dass nicht jedes Unternehmen seine Mitarbeiter zurückholen wird, dass da noch total die Gap ist, wie man irgendwie, ja, Remote Alignment hinbekommt.
Da ist noch einiges zu tun. Viel kommt, glaube ich, auch einfach daher, dass wir es anders gewohnt sind. Aber ein paar Sachen sind einfach unsere soziale Ader, die wir als Menschen in uns haben. Und es gehört halt einfach für mich schon immer noch dazu, dass man sich als Mensch vor Ort mal kennengelernt hat, beschnuppert hat. Ja. Es muss nicht jede Woche sein, aber jedes Team sollte sich mal vor Ort getroffen haben, ist meine Überzeugung.
100%. Ich finde, das ist ein guter Punkt, weil das es eher auch um den emotionalen, um die emotionale Komponente geht, ne? Also wir haben mittlerweile auch, ich glaube, 1 bis 2 Mal im Jahr trifft sich das gesamte Produktteam bei uns. Und das ist, glaube ich, auch der Zweck dieser Meetings ist nicht wahnsinnig produktiv zu sein, sondern einfach genau das. Kennenlernen, wie tickt die andere Person eigentlich und ja, irgendwie da auch den Teamzusammenhalt herzustellen. Cool, was mich auch total nochmal interessiert, 2 Themen, die auch in diesem HubSpot White Paper erwähnt wurden, ist das Thema so Marketing Alignment. Da haben wir so ein bisschen angerissen, wie alignt man sich mit dem Marketing-Team? Wie war das in deinen bisherigen Erfahrungen? Gab es da eher, wir haben jetzt ganz viele verschiedene Dimensionen dieses Alignments besprochen, ist das eher eine Sache, wo du Ad-Hoc-Alignment-Calls etc. ansetzen würdest oder ist es eher eine Sache, wo du auch regelmäßige Alignments zwischen Produkt- und Marketing-Teams empfiehlst?
Ich würde sagen, in den Kontext, in dem ich unterwegs war, eher regelmäßig. Man kann dann sozusagen initiativenbasiert, projektbasiert nochmal sagen, okay, natürlich muss es ein geordnetes Kickoff geben, natürlich muss es, wenn es eine Launchphase gibt, sozusagen nochmal ein Meeting geben, um sich die Go-to-Market-Aktivitäten irgendwie zu koordinieren. Aber ansonsten ist, glaube ich, ein regelmäßiger Austausch gut. Ich glaube, die große Herausforderung, die man je nach Firma hat, ist, wie regelmäßig soll das Ganze sein? Wie schnell dreht das Ganze? Ist es eine Marketingorganisation, die vielleicht eher das digitale Produkt vermarktet? Dann ist es für mich eher produktgesteuert, wie häufig der Austausch sein sollte. Sieht man das Produktteam oder das Produktsquad eher als Empowering Squad für das Marketing, zum Beispiel im Performance-Bereich, im Brand-Bereich, wenn sich die Website schnell ändert und man viele AB-Tests laufen hat und das Marketing eher im Lead ist, dann, glaube ich, machen auch schnellere Zyklen irgendwie Sinn.
Ja, spannend, das finde ich super. Und wie siehst du das im Sales-Bereich? Weil obwohl Marketing und Sales oft für mich auch eine Kategorie abbilden, ne? Kommunikation zum Markt irgendwie, ist es für mich persönlich so, dass Sales Alignment total spannend ist, um auch diese eher so ad hoc funktioniert, dass man sagt, okay, was sind spezifische Prospects, die neue Meinungen, neue Eindrücke etc. reinbringen, was sind so ein bisschen vielleicht auch Ziele, die man mit dem Sales-Team abgleichen kann. Wie kannst du mein Produkt mehr vermarkten? Aber das fühlt sich für mich eher so ad hoc, vielleicht so ein bisschen geplant. So ein paar Mal sollte man sich schon absprechen im Jahr oder halt, wenn ein Prospect da eine gute Idee hat. Siehst du das ähnlich oder hast du da andere Erfahrungen
gemacht? Ich glaube durchaus, dass man solche Erfahrungen sammeln kann und dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit in den Austausch bringen kann. Auch da ist Dokumentation wirklich super wichtig. Ich glaube, man kann mit Sales gemeinsam ein gutes Format finden, um Gespräche zusammenzufassen und dann auch die Erkenntnisse entsprechend rauszuziehen. Was für eine Persona steht dahinter? Warum hat der Kunde irgendwie dieses und jene Feature gewollt? Und warum ist das Grundvoraussetzung vielleicht, um den Sale zu bekommen, was ja ganz gerne als Druckargument benutzt wird. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, eine gemeinsame Sprache irgendwie hinzukriegen. Und klar, wenn irgendwie ein Sale mal drückt, dann gibt es auch Ad-Hoc-Meetings. Ja. Aber ansonsten kann man, glaube ich, Insights aus Sales-Gesprächen gut sammeln, sich strukturiert vorstellen und dann gemeinsam die richtigen Schlüsse draus ziehen.
Absolut, cool. Genau, das zweite große Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, ist ein bisschen der Outlook. Was ist wichtig für eine Produktorganisation im Jahr 2024? Was sind Must-Haves? Da fand ich auch total spannend, was du für coole Vorschläge mitgebracht hast.
Ja, also ich glaube, die Basics sind die gleichen. Ich glaube, wir sehen in den großen Dimensionen wie Strategie, sehen wir, dass es weiterhin eben ein extrem wichtiges Thema ist. Du brauchst eine klare Produktvision, Produktstrategie, gerade auch um in der Implementierung die entsprechende Produktivität und Effizienz reinzubekommen. Ich glaube, wir gehen in dem Thema Discovery, Delivery, in dieser Harmonie, gehen wir in diesem Jahr ein bisschen stärker Richtung Delivery, was aber zur Folge hat, dass du klar sein musst, was du baust, und du kannst dann eben operativ dir weniger sozusagen diese großen Freiheitsgrade irgendwie erlauben, ja. Und ich glaube auch, das macht schon mit dem Fokus auf Profitabilität, den gerade viele Firmen haben, gerade im Grown-Up, Scale-Up-Bereich, macht das durchaus Sinn. Was ich auch natürlich sehe, ist der Megatrend AI. Ich glaube, hier sollte keine Organisation schlafen. Gerade die operative Effizienz von Produktmanagern in der Kommunikation, in der Vorbereitung, Nachbereitung von Meetings, wird so einen massiven Impact haben, dass sich die ganze Art und Weise, wie wir arbeiten, in den nächsten 1-2 Jahren irgendwie ändern wird. Das werden nicht alle Organisationen betroffen sein, aber wenn man zu den Top-Produktmanagern gehören möchte und zur Top-Produktorganisation, dann muss man diesen Wandel gutheißen und sich auch die Zeit nehmen, neue Tools einzuführen. Die Produktmanager müssen lernen und auch den Raum bekommen, mit diesen Tools zu experimentieren. Was funktioniert nicht.
Ja, absolut. Zu dem Thema KI, kleiner Ausflug. Gab es da in den vorherigen Organisationen, wo du gearbeitet hast, spezifische Setups, wie ihr das an die Produktmanager herangetragen habt? Gab es irgendwie zum Beispiel KI-Teams in jeder Produktgruppe? Gab es eher ein so Plattform-KI-Team?
Also wenn ich jetzt über KI rede, rede ich vor allen Dingen den Einsatz von KI als Effizienztool im Produktmanagement. Ja. Natürlich, wenn man jetzt sagt, wir wollen KI nutzen, um die in unsere Produkte einzubauen, um die Kundenerfahrung besser zu machen, ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, dann braucht es sowohl von der sozusagen kurzfristigen taktischen Planung und Strategie wiederum aus der Führungsebene auch das Go und den Willen, wir müssen das zum Thema machen, und das sind die Use Cases, die wir uns irgendwie vorstellen können, und dann kann das in die Produktteams reinfließen. Aber wie gesagt, mir ging es vor allen Dingen darum, die Effizienz im Operativen herzustellen, und ich glaube, hier machen Coachings Sinn, vielleicht holt man sich mal jemanden extern rein. Neue Tools bilden diese Use Cases sehr gut ab. Ich glaube, hier muss man aufpassen, nicht zu viele Tools am Ende dann doch wieder reinzuholen. Ganz hands-on kann ich einen Use Case beschreiben, den man mittlerweile bestimmt auch wieder besser machen kann, aber das ist 3 Monate her, was im aktuellen Umfeld ja eine extrem lange Zeit ist, wie schnell gerade die Produktverbesserungen kommen. Und das war, dass wir letztlich einfach nur ChatGPT genutzt haben, um Release Notes zu schreiben. Ja, das ist eine aufwendige Arbeit. Du hast vorhin gesagt, es gibt verschiedene Content-Formate, die man irgendwie hat. Ich habe die One-Pager erwähnt, und meistens besteht der Kommunikationsaufwand darin, bestehenden Content nochmal ein anderes Format zu überführen. Und letztlich ist das genau die Aufgabe. Und wenn ich einen ordentlichen One-Pager habe, kann ich daraus auch meistens relativ schnell Release-Notes irgendwie erstellen. Oder sogar aus User-Stories kann ich Release-Notes über ChatGPT erstellen. Und wie gesagt, da gibt es mittlerweile auch Custom-GPTs und eigenständige Tools, die das machen. Man kann User-Interviews über die Transcript-Funktion zusammenfassen, daraus irgendwie Interview-Profile irgendwie erstellen. Und ich glaube, es geht einfach darum, als Leader den Produktmanagern zu sagen, bitte probiert das mal aus. Ein bisschen als Hausaufgabe auch mitzugeben. Einfach diesen externen Push mal zu bekommen, weil sonst bleibt man irgendwie auch in dem Trott, in dem man irgendwie immer war. Ne? Manche Produktmanager bringen diese neue Gierigkeit mit und wollen das sofort ausprobieren und machen das dann auch. Und vielleicht muss man dann auch diese Leute hervorheben und so ein bisschen als Leuchtturm im Team positionieren und guckt mal, lass es doch mal genauso machen hier im Team.
Ja, finde ich gut. Ja, Release Notes finde ich ein super Beispiel. Ich glaube tatsächlich auch diese Umschreibung der Texte für interne Kommunikation und Alignment, auch das funktioniert. Also da habe ich auch einen Kollegen, der macht das ganz aktiv. Der sagt dann, hier ist der Text, den ich der Stakeholder-Gruppe geschickt habe zum Thema. Wie könnte ich den denn umschreiben? Gib mir mal ein bisschen Inspiration, um den für diesen anderen Stakeholder-Gruppen zu...
Und dann kann man sich ja im Produktteam über die Prompts austauschen und die irgendwie zur Knowledge Base hinzufügen. Stimmt, und
ja,
so weiter.
Ja, das gefällt mir. Cool. Ein Trend, den du auch angesprochen hast, das ist das, also Trend oder wichtiges Thema, sagen wir mal, ist das Thema der Metrics, des Quantifizierens. Das finde ich auch immer total spannend, weil als Produktmanager ist nicht nur so, dass extrem viele Kommunikation und Nachrichten auf dich einprassen, sondern auch extrem viele Datenpunkte. Wie siehst du das? Gibt es da spezifische Tricks, die du immer wichtig findest, oder ist es sehr spezifisch für den Fall und für die Situation, für das Umfeld?
Ich glaube, es gibt natürlich Metriken, die sind allen Firmen wichtig. NPS-Score ist ein typisches, da natürlich Topline, Bottomline, das sind natürlich Sachen, die worauf irgendwie alles einzahlen soll. Letztlich muss man dann aber schon sich in diesen One-Pagern und wo auch immer Gedanken machen, was ist speziell in dem Fall eine Metrik, die sich schnell beeinflussen lässt, die auch Ausschläge hat, wenn ich etwas ändere, und wo es möglichst Verzerrungen durch andere Faktoren irgendwie gibt, wo ich dann wirklich sagen kann, das ist mein Produkterfolg, das kam durch, weil unser Team, weil wir als Team das geschaffen haben und nicht, weil vielleicht Sales die Initiative gemacht hat, hat auch unser Sales-Produkt irgendwie gut performt.
Ja. Das finde ich gut, cool. Genau, und das Letzte, was für mich auch nochmal irgendwie ganz spannend ist für das Jahr 2024, bei dem Thema von vielen Daten, vielen Nachrichten etc., ist das Thema Hypothesen. Ist vielleicht so ein bisschen back to the basics, aber ich finde das total interessant. Je mehr ich mich mit Themen beschaffe und je tiefer ich ins Rabbit Hole reingehe, desto mehr, finde ich, ist die Gefahr, dass man sich so ein bisschen verliert darin. Und da irgendwie schnell eine Hypothese zu formulieren, die man auch gerne schnell wieder über den Haufen werfen kann, finde ich total wichtig. In dem Zusammenhang. Genau.
Das ist eins von diesen Basics, die ich vorhin auch nannte, die auch im Consulting super wichtig sind. Ja? Und das ist im Produktmanagement eigentlich überall, nicht nur im Produktmanagement, eine gute Herangehensweise, auch eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise, ne? Hypothesen aufstellen, verwerfen oder bestätigen. Von daher, ja, gehört zu den Basics und kann man sich auch in der Kommunikation und im Alignment zugute, also sozusagen als Grundlage schaffen. Ja? Auch in der Kommunikation mit Stakeholdern, von Hypothesen zu sprechen. Wir haben uns das vorgenommen, wir haben das und das geglaubt, hat nicht funktioniert, verwerfen wir die Hypothese, machen was Neues.
Ja, total. Ja, ich finde das den Begriff, den ich auch jetzt mehr und mehr nutze, ist dieses Strong Opinions Loosely Held. Ich glaube, wenn man das einfach mal positioniert, dann ist es oft so, dass die Konversation dann deutlich offener ist, weil es ist eine stärkere Meinung, die mehr dann auch Feedback und Ideen hervorruft und gleichzeitig macht man sich halt sehr vulnerabel und sagt, hey, challenge das bitte, es ist loosely held. Das finde ich total spannend. Cool. Interessant. Ich glaube, ich würde jetzt zum Thema Zusammenfassung und Learnings kommen. Genau, also was ich am Ende immer versuche zu machen, ist einfach so zu reflektieren, was sind so Sachen, die man so mitnimmt aus dem Gespräch für sich ganz persönlich, was vielleicht auch ein bisschen den ZuhörerInnen hilft, das Ganze zusammenzufassen. Ich fange da immer gerne an, damit ich auch dem Gast Zeit gebe, ein bisschen drüber nachzudenken. Genau, also ich glaube, meine paar Learnings sind also auf der einen Seite das Spektrum irgendwie an Möglichkeiten der Kommunikation nochmal so ein bisschen rausgezoomt zu betrachten. Also wir haben extrem viele Sachen angesprochen. Ich glaube, ich habe mir persönlich noch nie strategisch überlegt, ja, also ich versuche das zu nutzen, intuitiv, was gerade ich denke, was sinnvoll ist. Aber nochmal einen Schritt rauszunehmen, vielleicht schreibe ich mir nochmal runter, was sind die Möglichkeiten, was sind die Tools und wofür ist was notwendig. Einfach mal so als Proposal, wo ich immer darauf zurückgreifen kann. Das wäre so ein Learning von mir, einfach das einfach mal zu spezifizieren. Das andere ist wirklich das Kreativitätsthema. Das kam wirklich so aus dem Gespräch. Ich habe so ein bisschen gemerkt durch die Beispiele auch und durch die verschiedenen Arten der Kommunikationstools, dass bei manchen ich einfach merke, dass es sehr geschlossen ist irgendwie, dass man nicht wahnsinnig kreativ sein kann in manchen Formaten, was glaube ich auch vollkommen okay ist, aber dass man da auch die Formate nochmal reflektiert und die Formate schafft, wenn man, ich finde, es gibt auch kreatives Alignment, ja, also es geht nicht nur darum, Informationen zu transportieren, sondern auch zum Beispiel im Team, ja, Kreativitätsräume zu schaffen, irgendwie als Ganzheitliches. Und durch diesen kreativen Austausch irgendwie Alignment zum Beispiel rund um deine Vision, rund um deine Mission zu erschaffen, finde ich total wichtig. Das sind so zwei Sachen, die mir jetzt so im Kopf geblieben sind. Was sind so für dich deine Takeaways?
Also ich fand, da sind wir auch im Gespräch erst drauf gekommen, aber dieses Framing von Alignment als etwas Positives, sehr, sehr schön. Natürlich irgendwie die Reibung, die im Alignment passiert, die setzt auch irgendwie Energie frei. Ja. Ne? Also es muss nicht immer positiv sein, aber allein, dass es Alignment gibt, ist erstmal was Positives. Und wir nutzen verschiedene Ideen und Strömungen, um irgendwie das Beste für das Produkt irgendwie zu erreichen. Und wie du schon gesagt hast, glaube ich, muss man dann sehr stark aufpassen, welches Kommunikationsmedium nutzen wir. Da haben wir eine Hülle und Fülle. Wir haben jetzt Slack genannt, wir haben Loom genannt, wir haben OnePager genannt als, sag ich mal, eher statische Dokumentation, die aber auch leben kann. Meetings kennt jeder und Status Reports. Alles hat seine Berechtigung und man muss, glaube ich, abwägen, was man nimmt und das natürlich mit seiner Zeit haushalten. Ne? Also asynchrone Kommunikation hat mir, glaube ich, beide so ein bisschen das Gefühl, macht Sinn und auch so viel wie möglich, aber du brauchst eben für gewisse Meetings, für gewisse Outcomes, brauchst du die Kreativität im Raum und brauchst diese Meeting-Formate, wo ein bisschen mehr Interaktion möglich ist. Und zum Thema Informationsflut, glaube ich, kam heute auch ganz gut raus. Wir als Produktmanager können uns da viel Arbeit in Zukunft einfach auch ersparen. Wie viel Zeit haben wir in der Vergangenheit benutzt, um Meetings zusammenzufassen, um Next Steps an alle zu verteilen? Wie viel Zeit haben wir gebraucht, um Slack-Nachrichten in einem Thread irgendwie zu kondensieren oder irgendwie Nachrichten, ne, irgendwie die auf die wichtigsten Nachrichten zu reduzieren. Das wird nicht ganz wegfallen, aber da wird uns KI sehr viel unterstützen und ich glaube auch dann sozusagen vielleicht sogar wieder mehr Zeit geben, diese kreativen Meetings zu haben.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Zeit, hat super Spaß gemacht und ja, lass uns mal schauen, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder und gucken dann, was 2024 passiert ist, was wirklich wahr geworden ist. Dankeschön.
Super, Marc.